Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie. Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die viele von uns aus dem Fernsehen kennen, vom Theater oder auch aus dem Kino, die als bayerische Schauspielerin, aber mit erst Mitte 30 eine Art Spätberufene war. Heute ist Quereinsteigerin Corinna Binzer, ein Münchner Original, auch als Autorin und Bavarettistin unterwegs. Liebe Corinna, da haben Sie sich für sich selbst ein ganz neues Genre erfunden, das Bavarett. Was ist das?
Das Bavarett ist bayerisch, angelehnt ans Kabarett, aber nicht politisch.
Und ein bisschen Comedy ist auch dabei.
Ein bisschen Comedy ist auch dabei und vor allem ganz viel Lachen und nicht die Dinge zu ernst nehmen.
Bei diesem BR-Schlager-Brunch wird sich gesprächsweise ganz viel in unserer Landeshauptstadt München abspielen und auch ein kleines bisschen in Niederbayern, aber das erklären wir später. Denn geboren, aufgewachsen und tief verwurzelt ist Corinna Binzer zweifellos in München und von dort ist sie mir heute auch zugeschaltet. Ich grüße Sie recht herzlich, liebe Corinna. Willkommen im BR-Schlager-Brunch.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, der Wonnemonat Mai, der liegt vor uns nach all den Wetterkapriolen der letzten Aprilwochen. Wo ist es denn da in München am schönsten? Was würden Sie sagen?
Überall, wo es blüht. Also ich sehe das unwahrscheinlich gern, wenn Bäume blühen oder Blüten rauskriegen. Da bietet sich natürlich der Englische Garten an für solche Besichtigungen.
Gibt es da bestimmte Lieblingsplätze auch, die Sie haben in München oder auch im Englischen Garten?
Also im Englischen Garten bin ich sehr gerne in der Hirschau. Da ist die Wirtin eine liebe Freundin von mir. Das lässt sie dann natürlich gut verbinden. Ein bisschen Brotzeit machen, was trinken und dann eintauchen in den Englischen Garten.
Wann waren Sie das letzte Mal dort?
Letztes Jahr, wo es schön warm war, dass man noch draußen sitzen konnte.
Also dann wird es Zeit, oder?
Es wird Zeit, definitiv.
Oder vielleicht auch in Grünwald, oder? In der Schankwirtschaft Kellerschenke.
Die gibt es als solche ja leider nimmer, schon seit der Jahrtausendwende nicht mehr.
Aber trotzdem in Ihrem Kopf und vor allem in Ihrem Leben haben Sie da gute Erinnerungen dran an diese Wirtschaft?
Ja, sehr gute Erinnerungen. Eine Kellerwirtschaft, die mir meinen Mann eigentlich erst persönlich vorgestellt hat, nachdem ich ihn schon öfter auf der Bühne gesehen habe. Und da sind wir uns das erste Mal in persona begegnet.
Denn jahrelang war Ihr inzwischen Ehemann und langjähriger Schauspielkollege Sepp Schauer ja dort der Wirt, aber auch das klären wir später. Sie sind in München geboren, 1967, im Münchner Osten aufgewachsen, liest man. Also Heimatstadtteile waren dann Haidhausen vermutlich und Berg am Laim.
Genau.
Sind das gute Viertel, um als Stadtkind groß zu werden in Bayern?
Also für mich waren es die perfekten Viertel, weil es eine ganz tolle Mischung war aus Läden, Spielplätzen, Wiesen und so. Aber es verschiebt sich jetzt natürlich alles. Also ich denke mal, wenn man gut aufwächst, ist ja jedes Viertel in München ein gutes, um aufzuwachsen.
Haben sich Haidhausen und Berg am Laim verändert?
Ja, schon sehr. Also Haidhausen war früher ja, denke ich, sehr viele ältere Menschen, ganz ein normales Arbeiterviertel auch. Dann wurde es mal ziemlich gehypt, um diesen Ausdruck zu strapazieren. Und jetzt, finde ich, ist es wieder so ein Familienviertel geworden mit ganz vielen kleinen Cafés und Restaurants und so. Wirklich schön, dort zu bummeln. Also da braucht man wirklich kein Auto. Haidhausen ist ein ganz schönes Viertel.
Und wie leben Sie heute?
Ich lebe nicht mehr in München, sondern
Was ist da passiert?
Gar nichts Schlimmes. Wir sind nach Unterhaching gezogen. Also meine Eltern schon damals, als ich Kind war. Und ich bin bei meiner Oma geblieben, weil das halt vom Schulweg her günstig war und meine Eltern beide gearbeitet haben. Und im Unterhaching ist ja jetzt dann bald ganz am München dran, wenn so weiter gebaut wird. Und ich bin gleich in München und man spürt die Stadt, aber es hat auch schon sehr ländliche Züge.
Also mehr Bauernhaus heute als Geschosswohnbau.
Ja, also wirklich in einem alten, umgebauten Kuhstall als normale Wohnung. Und macht wirklich Spaß, in einer guten Nachbarschaft zu wohnen.
So wünscht man sich's ja auch. Vor allem wünscht man sich es, sich auch so alt zu werden, vielleicht in so einer Wohnsituation, wo man sich gegenseitig helfen kann zum Beispiel, alt und jung.
Also das wäre für mich überhaupt der Traum, wenn auch so gebaut werden würde, so Mehrgenerationenhäuser. Da kann jeder nur vom anderen profitieren. Die Jungen können was von den Alten lernen, die Alten werden unterstützt von den Jungen. Und das wäre für mich das perfekte Wohnmodell.
Können Sie denn musikalisch betrachtet was anfangen mit der legendären Münchner Freiheit?
Ja, natürlich. Also ich war ja ganz großer Fan und außerdem hatte meine Tochter das auch sogar als Auszugslied beim Standesamt. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Ihre Anfänge liegen auch bei Produktionen wie zum Beispiel dem Komödienstadel oder anderen Produktionen, die so ja bayerisch gefärbt sind im Endeffekt. Ist das eine sprachliche Familie, die Sie auch als Heimat bezeichnen würden? Manchmal ist ja Heimat ein Ort, manchmal sind Heimat Menschen, aber auch Sprache kann Heimat sein, oder?
Also für mich ist Sprache absolut Heimat und vor allem auch, wenn man beim Drehen in eine große Emotion geht, in eine tiefe Emotion, verfällt man, denke ich mir, schon wieder sehr in den Dialekt, weil das kommt dann einfach aus dem Bauch raus und da übernimmt das Hirn dann nicht, wenn ich mir denke, ich muss jetzt Hochdeutsch sprechen, aber wenn es wirklich emotional wird, verfällt man dann schon wieder ins Bayerische. Und der Komödienstadel war immer meine Heimat. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, weil wir natürlich auch eine Familie waren. Es waren nicht immer die gleichen Schauspieler, aber schon oft. Und da waren meine Anfänge. Und bis heute habe ich 22 Stadel machen dürfen. Und da fühle ich mich einfach nach wie vor sehr wohl damit.
Und Sie sind, glaube ich, auch von einer Autorin, einer Regisseurin entdeckt worden für diesen Komödienstadel, aber eben in einer Phase, wo Sie selber gar nicht hauptberuflich Schauspielerin gewesen sind.
Das stimmt, ich habe ganz lapidar zugesagt, auszuhelfen bei einem Theater, also wie wenn es eine Aushilfe für ein Theater gäbe, weil mein Mann und sein bester Freund damals eben ein Theaterstück aufführen wollten für drei Personen, unter anderem eine Frau, und sie fanden einfach keine Kollegin, und dann habe ich immer mitgelesen und irgendwann konnte dann den Text und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich heute das dabei, also wirklich wie eine Aushilfe. Zwei Tage vor der Premiere wurde mir das dann bewusst, was ich mir da eigentlich anmaße. Aber ich musste das ja dann durchziehen. Und da auf der Bühne hat mich dann die Steffi Kammermeier gesehen. Und die hat dann zu mir gesagt, die brauche ich mal für einen Komödienstadel. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das sagt man halt so als Regisseur zum Schauspieler. Die als solche fühlte ich mich da ja noch gar nicht, um höflich zu sein. Aber sie hat das dann wahrgemacht und hat mich dann angerufen. Und dann habe ich mit ihr meinen ersten Komödienstadel gemacht und war das erste Mal vor der Kamera.
Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben selber nicht gewusst, ob Sie sich das anmaßen dürfen. Wie haben denn die anderen Schauspielkollegen reagiert, als da plötzlich jemand mit auf der Bühne stand, von dem man wusste, naja, der war noch nicht mal auf der Schauspielschule gewesen, der hat auch keine große Erfahrung bisher als Schauspieler und spielt jetzt da einfach mit?
Also viele waren mir sehr wohlgesonnen und haben gesagt, also das ist echt der Wahnsinn, von Naturtalent bis eine Wucht und so. Wie es denn die Kolleginnen in meinem Alter, die das auch spielen hätten können, wirklich empfunden haben, haben es mir zumindest am Anfang nicht spüren lassen. Vielleicht interpretiert man da ja selber auch viel mehr rein durch eine, wie auch immer, geartete Unsicherheit, die man an den Tag legt, aber so richtig gemobbt wurde ich nie. Manchmal kamen schon so Bemerkungen, ja, und ob das, obwohl du gar keine Schauspielerin bist, keine richtige und so. Also das waren dann so Bemerkungen, die am Anfang mir wahnsinnig zu Herzen genommen habe, aber mittlerweile passiert sowas auch nicht mehr und fühle ich mich ganz gut aufgehoben in dem Beruf.
Was dann auch zugenommen hat und kam, war diese Spielfreude, die man ihnen angesehen hat, auch im Team. Was ist das genau? Wie würden Sie das beschreiben? Was ist Spielfreude?
Es ist fast wie ein Geschenk, dass man jemand anders sein darf. Ich mache ja auch unglaublich gerne Menschen nach. Ich beobachte Menschen sehr gerne, weil ich Menschen generell gerne mag. Und jeder hat so eine Eigenart, wie er redet oder bestimmte Gesten. Und die merke ich mir sehr schnell. Und dann habe ich das schon immer gern gemacht, Menschen nachgemacht. Aber diese Spielfreude, wenn man in eine andere Rolle schlüpft und die Corinna in der Garderobe lässt und wenn das dann aufgeht, wenn man unmittelbare Reaktion kriegt, ob das vom Kameramann ist, vom Team oder vom Regisseur, wenn man was spielt, wo man Reaktionen hervorruft wie ein Weinen oder ein Lachen, das gibt einem selber so viel Freude und dann möchte man natürlich immer mehr. Es ist wie eine kleine Sucht.
Wir haben darüber gesprochen, dass Haidhausen und Berg am Laim gute Münchner Stadtviertel waren zum Aufwachsen. Wobei man, glaube ich, wissen muss, Corinna, Sie sind nicht wirklich mit Ihren Eltern aufgewachsen, sondern hauptsächlich bei Ihrer Omi.
Das stimmt, weil meine Eltern beide gearbeitet haben, wobei meine Mutter eine Querstraße von meiner Omi weggearbeitet hat. Und auf meinem Schulweg morgens hin zur Schule und mittags zurück von der Schule habe ich meiner Mama immer gewunken und ans Fenster geklopft. Und dann haben wir uns auch kurz gesehen. Manchmal habe ich ihr dann auch und ihren Kollegen Sachen gebracht, die meine Oma zubereitet hat, wie Apfelstrudel oder so. Da war dann immer der Transporter und so. Aber meine Mama und mein Vater war dann ungefähr 4 Querstraßen weg, ja doch auch unter der Woche immer gesehen, aber gewohnt quasi mit Übernachtung habe ich bei meiner Omi, weil das für den Schulweg einfach günstiger war. Und das Angebot, glaube ich, kam aber auch eher von meiner Oma, die so einen kleinen Feinkostladen hatte und gesagt hat, du, geht's ihr in die Arbeit, macht's ihr das und ich kümmere mich um die Corinna, weil sonst hätten meine Eltern bestimmt eine andere Lösung gefunden. Aber das war halt super angenehm und für mich war es natürlich super, weil immer jemand da war.
Und schon als Baby mussten Sie immer in Bewegung bleiben, habe ich gelesen. Also der Kinderwagen, der durfte nicht einfach irgendwo in der Ecke stehen, der musste permanent bewegt werden.
Ja, das stimmt. Also meine Mutter, also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, aber meine Mutter hat halt auch gesagt, es war mit dem Kinderwagen, der wenn Stäblem ist, dann habe ich sofort schreien angefangen. Ich wollte in Bewegung, wahrscheinlich wollte ich damals schon laufende Bilder sehen und nicht Standbilder. So wurde ich mit dem Auto gefahren, mit dem Kinderwagen gefahren oder auch gerne getragen, aber immer in Bewegung.
Und später, im Endeffekt war es ja so, dass Sie eigentlich nur am Wochenende bei den Eltern waren, aber ansonsten unter der Woche quasi mit der Oma zusammen. Haben Sie da was vermisst?
Nein, ich habe eigentlich nicht wirklich was vermisst, weil wie gesagt, ich konnte meine Mutter ja sehen und meinen Vater auch, wenn ich wollte. Dann sind wir da einfach hinspaziert. Ich bin mit meiner Omi, die keinen Führerschein hatte, es ist halt gar nicht mehr vorstellbar, was wir für Strecken gegangen sind. Es wären heute 5 Busstationen oder 3 S-Bahn-Stationen, aber das hat gar nichts ausgemacht. Das ganze Viertel zu Fuß erkundet, Omi, Dackel und ich. Mhm. Und Freitagmittag hat mich mein Papa geholt und dann waren wir am Tennisplatz oder am Wochenende. Wir haben ganz viel unternommen, sind in die Berg unterwegs gewesen und am Sonntagabend, ausnahmsweise auch mal Montag in der Früh, bin ich dann wieder zu meiner Omi und es war ja für mich normal, ich kannte es ja nicht anders und rückblickend finde ich es noch viel besser als wie damals wahrscheinlich.
Sie sind dann als Erste in Ihrer Familie an eine weiterführende Schule gekommen, ins Gymnasium. Trotzdem war es so, dass Sie irgendwann mal bekannt waren, auch an dieser Schule, als ja, sehr rebellischer Teenager, der sich nichts hat vorschreiben lassen und der große Goschen, wie man in Bayern sagt, geführt hat.
Ja, absolut. Also das mit dem Gymnasium, ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt, weil von der 1. bis zur 4. Klasse war ich eine super Schülerin und wir hatten ja da nur immer eine Lehrerin, maximal einen 2. Und man hat sich so wohl gefühlt und ich dachte, das geht am Gymnasium so weiter. Und da war aber dann für jedes Fach ein anderer Lehrer und denen war eigentlich letztendlich egal, was aus der Corinna wird. Also ich fühlte mich da nicht so gut aufgehoben. Und dann habe ich recht schnell herausgefunden, dass sich so eine Klasse gut belustigen lässt, wenn man vorne an der Tafel irgendwas macht. Und dann war ich immer Klassensprecher und das war für mich dann natürlich noch viel mehr zu zeigen, was ich drauf habe und dass ich da dann diese Aufmerksamkeit bekomme, die ja einem gut tut, wenn dann alle sagen, boah, das war aber jetzt total lustig, was du gemacht hast. Und so bin ich dann zum Klassenclown mutiert, sehr zur Belustigung der anderen Schüler, nicht für die Lehrer. Und letztendlich heute natürlich rückblickend war das in keinster Weise dienlich für mich. Also, aber ich war dann irgendwann auf der Schiene und habe mir gedacht, nur nicht klein beigeben.
Heute zu Gast ist die Schauspielerin und Autorin und Kolumnistin Corinna Binzer. Wir haben darüber gesprochen, dass sie in der Schule als rechter Rotzlöffel gehalten hat. Auch jemand, der immer davon überzeugt war, dass das, was sie tut, in dem Moment gerade richtig ist. Das war, liebe Corinna, in der Zeit zum Beispiel von der Schule abgehen oder abgehen müssen, die Realschule aufnehmen, in Diskotheken abends rumzuhängen und auch in einer Rockerclique Mitglied zu sein.
Ja, das ist alles so in der Reihenfolge richtig. Wenn ich das selber so Revue passieren lasse, dann denke ich mal,
schlimme Jugend.
Ja, eigentlich schlimme Jugend. Und das, was mir meine Mutter gesagt hat, du wart einfach nur, ich wünsche dir, wenn du mal ein Kind hast, dass sie nicht so wird wie du, kann ich jetzt auch wieder rückblickend sagen, ich bin ganz froh, dass meine Tochter nicht so wurde wie ich, weil ich hätte mir, jetzt weiß ich, dass sie meine Eltern einfach nur Sorgen gemacht haben. Als Jugendliche dachte ich mir, meine Eltern sind die einzigen, die mir alles verbieten und die wollen überhaupt gar nicht, dass ich glücklich bin. Also so. Und ja, ich musste vom Gymnasium gehen, weil ich mehrfach Lehrer beleidigt habe und dann auch wegen Schulaufgaben geschwänzt und überhaupt Schule geschwänzt, mehrere Verweise hatte. Und dann durfte ich, also mir hat eigentlich nur noch diese eine Schule genommen, es war eine Mädchenrealschule, wo heute das Literaturhaus steht am Salvatorplatz. Und das war dann am Anfang, ich bin da reingekommen, habe mir gleich in die letzte Bank gefläst, also das weiß ich noch ganz genau, und Kaugummi gekaut und da hat meine Lehrerin und die hat schon so streng ausgeschaut und das war das Erste, ein Pfiff und ich musste nach vorne, sie hat mir nur mit dem Finger den Papierkorb gezeigt und dann habe ich ganz freiwillig den Kaugummi raus, so ohne Widerrede, ohne Diskussion und bin dann auch sehr aufrecht gesessen und da hat wirklich, um es auf gut bayerisch zu sagen, habe ich mir gedacht, oha, da war da aber anderer Wind.
Sowohl ihre Uroma als auch ihre Großmutter, aber auch ihre Mutter sind alle frühe Mütter gewesen und auch sie haben mit gerade mal volljährig dann ihr erstes Kind bekommen. Das ist einfach so passiert.
Das stimmt, es ist einfach so passiert. Es war nicht geplant, nicht vorhersehbar. Die Miriam ist mir einfach passiert.
Und sie haben das auch letztendlich vor ihren Eltern und vor ihrer Omi versteckt, könnte man sagen. Sie haben sich im Zimmer eingesperrt.
Ja, ich wollte es vielleicht selbst nicht wahrhaben und das war so Vogelstrauß-Politik, was ich nicht sehe, das sehen die anderen auch nicht, wobei es ja dann irgendwann nicht mehr zu verbergen war. Aber ich habe dann irgendwie versucht, den Kontakt mit meinen Eltern zu vermeiden, die gemeinsamen Fernsehabende nimmer. Ich war früh in meinem Zimmer und wenn ich das Zimmer verlassen habe, dann war ich wie Beduine gekleidet, also sehr weite Klamotten, das nicht auffällt. Aber auch jetzt weiß ich, dass man einer Mutter überhaupt nichts verheimlichen kann, weil eine Mutter einen unglaublichen Instinkt hat. Und ich glaube, meine Mama wusste das sehr, sehr früh und hat mir halt immer wieder die Chance lassen, dass ich es ihr selbst erzähle und sie mich nicht darauf anspricht.
Aber auch ihr Vater, der ja ein sehr ordnungsliebender Mensch war, ein sehr strenger Vater auch war, den haben Sie damals von einer ganz anderen Seite dann kennengelernt.
Ja, ich habe ihn ganz falsch eingeschätzt. Also man ist ja oft so, dass man sich denkt, man muss mit dem gar nicht reden, weil der wird ja sowieso das sagen. Also man führt so diesen Dialog, führt man für sich selber als Monolog und deswegen spricht man mit anderen Leuten nicht. Und mein Vater hat auch nie gesagt, du, wenn du mal mit einem Kind heimkommst, dann schlage ich die oder den oder irgendwas, nie. Aber ich dachte mir halt, das passt bestimmt nicht in seine Ordnung, wenn ich als junger Mensch jetzt mit einem Kind ankomme. Und dann gab es eben dieses Gespräch. Meine Mutter hat es ihm erzählt, da habe ich sie darum gebeten. Und ab dem Tag wollte ich dann das Zimmer gar nicht mehr verlassen, weil ich Angst hatte vor seiner Reaktion. Aber ich musste ja mal ins Bad und die Küche war so gegenüber und da saß er und ich bin ins Bad und wollte ganz schnell flüchten. Und dann hörte ich nur, wie er sagt, komm mal her. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt was passiert, passiert. Und dann hat er mich so auf seinen Schoß gezogen. Ich bin mir sowieso vorgekommen wie ein Elefant. Und dann hat er gesagt, sag mal, was hältst du denn eigentlich von mir? Bis jetzt haben wir drei durchgefordert, dann werden wir auch vier durchfordern. Und dann war ich eigentlich, denke ich mir, was und das war's jetzt. Mehr passiert gar nicht. Und dann haben wir beide geweint. Und das war so ein Moment mit meinem Vater, den so ganz ein naher Moment, den werde ich nie vergessen.
Corinna, gibt es eigentlich feste Urlaubszeiten für Schauspieler, insbesondere wenn sie zum Beispiel in Serien Darsteller sind?
Also für mich gibt es das nicht, aber natürlich schon bedingt durch meinen Mann, der in einer Serie fest spielt und somit
Sturm der Liebe, können wir vielleicht sagen, ist eine ARD-Kultserie.
Ganz genau. Und da gibt es wirklich Ferienzeiten wie in der Schule. Und so fahren wir wieder mit allen Schulkindern in den Urlaub.
Und da haben Sie für dieses Jahr schon Pläne?
Ja, muss man. Also immer bei Vertragsabschluss, was 1,5 Jahre vorher stattfindet, planen wir auch schon die Urlaubszeiten.
Und da sind Sie mehr Meermensch oder mehr Bergmensch, wenn es um Erholung geht?
Ich bin mehr Bergmensch, Berg und See als wie Meer.
Immer wieder sonntags. Menschen hören da Radio natürlich, zum Beispiel jetzt in unserem Fall. Aber Menschen in Bayern gehen sonntags auch in die Kirche, auch noch im katholisch geprägten München. Corinna, reihen Sie sich da manchmal mit ein?
Sehr wenig. Also ich gestehe, ich gehe sehr wenig in die Kirche. Es beschränkt sich auf Hochzeiten und Trauerfeiern, aber ansonsten gehe ich nicht in die Kirche.
Jetzt nur als Geste oder sind Sie auch allgemein kein spiritueller Mensch?
Ich glaube schon an etwas und ich bin eigentlich schon ein gläubiger Mensch. Ich brauche nur das Gebäude nicht dazu.
Und Sie glauben an sich selbst, ist auch eine ganz wichtige Motivation, oder?
Mittlerweile schon. Also es hat lange gedauert, bis ich an mich selbst glaube, aber mittlerweile bin ich da auf einem sehr guten Weg.
Sie hören den BR Schlager Brunch und heute geht es bei uns viel um die Schauspielerei, denn sie ist für Corinna Binzer, meinen heutigen Gast, immer noch ein großes, ein unglaubliches Abenteuer. Egal ob komödiantisch im Komödienstadl, wir haben schon drüber gesprochen, ob in der ZDF-Serie Herzflimmern, wo sie ganz lange die Froni Lechner gespielt hat, oder als Solokünstlerin auch im Bavarett, der Mischung aus Kabarett und bayerischer Comedy, im München-Tatort oder ganz aktuell im Kinofilm Hundswut zum Beispiel. Liebe Corinna, was davon machen Sie am liebsten? Was liegt Ihnen am meisten ganz persönlich?
Boah, das ist eine schwierige Frage und eine sehr gute Frage. Also ich stehe schon sehr gerne vor der Kamera, weil es da jemanden gibt, der mir einen Text vorgibt, der mich anzieht, der mich schminkt und dann einen Regisseur. Wenn ich selber auf der Bühne stehe, das mag ich schon auch sehr, aber da habe ich so unglaubliches Lampenfieber, weil das ist ja was, was ich selber geschrieben habe. Ich eigentlich selber die Regie führe. Es ist einfach nur von mir selbst. Was da aber schönst ist, weil man so sofortige Reaktion vom Publikum bekommt, ob was aufgeht oder nicht. Oft lachen Menschen, wenn man denkt, das jetzt da lachen, das war ja gar nicht so geplant. Und das ist so, dieser Dialog mit dem Publikum macht mir unglaublich Spaß. Und das andere ist auch sehr erfüllend. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ich möchte nur noch das machen. Diese Mischung, die ich machen darf aus Schreiben, Spielen, auf der Bühne stehe, das wünsche ich eigentlich jedem Schauspieler.
Das heißt, das Lampenfieber vor der Kamera ist anders oder gar nicht vorhanden im Gegensatz zum Lampenfieber, bevor man auf die Bühne tritt, vor echte Menschen, die da sitzen und eine gewisse Erwartungshaltung haben?
Also das Lampenfieber ist immer da, die Nervosität auch beim Drehen. Aber beim Drehen weiß ich, ich könnte es, wenn es jetzt keine Live-Sendung ist, was ja in den seltensten Fällen ist, das kann man wieder machen, dass meine Aufregung legt sich und ich fühle mich da dann relativ sicher. Auf der Bühne habe ich die Möglichkeit nicht, wobei ich in meinem ersten Programm nach der Premiere habe ich am nächsten Tag so einen Muskelkater gehabt und ich habe gar nicht gewusst, wo der herkommt, weil mein ganzer Körper war ein Brett, ich war so angespannt.
Verkrampft quasi.
Ja, total verkrampft. Und jetzt bin ich so, dass ich mir denke, ich bin ja auch nur ein Mensch und wenn mir ein Fehler passiert oder wenn ich einen Text vergesse, dann sage ich das am Publikum einfach. Und die sind einem ja so wohlgesonnen. Es zahlt ja niemand Eintritt in ein Programm, dass er neigt und sie denkt so, jetzt warte, bis die was macht und dann bin ich aber sauer oder so. Und in meinem jetzigen Programm habe ich von Haus aus einen roten Wollknäuel ins Publikum geschmissen und gesagt, das ist der rote Faden des heutigen Abends, den habt ihr, weil ich habe ihn teilweise sicher nicht.
Und das stimmt auch tatsächlich. Also wenn man nach dem roten Faden in ihrem Leben sucht, den findet man nicht auf Anhieb zumindest.
Ja, den habe ich sehr gut versteckt und manchmal habe ich ihn selber verloren, aber irgendwer hat man dann wieder gebracht und so. So habe ich das noch gar nicht gesehen, so kann man das durch mein Leben, lässt sich der auch schwer ziehen. Manchmal ist er hängen geblieben und manchmal locker gelaufen und dann habe ich ihn auch wieder verloren, das stimmt.
Wir haben vorhin über die frühe Mutterschaft gesprochen. Sie sind dann beruflich auch später aus München weggegangen, nach Niederbayern, quasi der Karriere wegen. Ihre Tochter Miriam ist in München zurückgeblieben und irgendwann hatten Sie die gleiche Situation, dass Sie als Elternteil, als alleinerziehende Mutter aber zumindest räumlich entfernt waren von Ihrem Kind und die kleine Miriam ist wieder bei der Oma aufgewachsen.
Ja, das zieht sich bei uns in der Familie wahrscheinlich so durch. Ja, ich habe das Angebot bekommen von meinem damaligen Chef. Wir waren drei Münchner, was in Niederbayern aufzubauen. Die Produktionswerkstätte gab es schon, aber keine Administration. Und das wäre logistisch günstiger gewesen. Und ich habe diese Chance gesehen. Ich habe das natürlich mit meinen Eltern durchgesprochen. Und dann haben die gesagt, du mach das. Und dann bin ich ja auch einmal unter der Woche nach Hause gefahren und war an den Wochenenden zu Hause. Mal auch ein Wochenende nicht, wenn viel Arbeit war und meine Eltern haben mir das ermöglicht. Ja. Und dann jetzt im Nachhinein, meine Tochter hat mir so liebe Briefe geschrieben und dass ich ihr sehr gefehlt habe. Und vielleicht war ich zu jung, um diesen Egoismus nicht zu haben, den ich da an den Tag gelegt habe.
Und in diesen Briefen, in diesen Zeichnungen, wenn man sich die heute anschaut, falls es sie noch gibt, sieht man auch neben Sehnsucht ihrer Tochter auch einen gewissen Schmerz?
Ja, einen gewissen Schmerz, Sehnsucht, weil der Brief immer geendet hat mit: Ich freue mich auf dich, ich vermisse dich, aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Liebe und dass sie mich als Mutter nicht vergisst. Und sie war ja sehr gut aufgehoben bei meinen Eltern und es gibt auch meine Tante noch und es gab auch meinen Onkel, die sich um die Miriam gekümmert haben. Also es waren immer viele Menschen da, aber natürlich hat man eine gewisse Sehnsucht nach seiner Mutter und die habe ich vielleicht 5 Jahre wirklich vernachlässigt.
Corinna Binzer liebt es, Menschen zu unterhalten, hat aus diesem Beruf für sich, könnte man sagen, Corinna, auch eine Berufung gemacht. Ist das ein Unterschied?
Ja, also Berufung, ich denke mir, wenn sich jemand zu etwas berufen fühlt und er das dann mit extremer Leidenschaft macht und wenn man was mit so viel Leidenschaft macht, dann sage ich einfach mal, kann man es auch, dann bedingt es vielleicht nicht unbedingt einer Ausbildung. Das heißt nicht, dass ich gegen Ausbildungsberufe wäre, weil es gibt Berufe wie Friseur zum Beispiel, bloß weil jemand eine Leidenschaft hat und sagt, oh, ich glaube, ich kann gut Haare schneiden. Da bedarf es ja auch einer bestimmten Technik.
Als Kunde ist man da auch dankbar, dass ja. die Ausbildung vorhanden ist.
Ja, absolut. Und beim Handwerk auch und Elektriker und so. Also, aber beim Schauspiel, glaube ich, ich kenne mittlerweile ja einige Quereinsteiger, wo ich es nicht wusste. Ich meine, ich muss es auch nicht wissen, aber wenn man den oder die auf der Leinwand sieht, würde man nie drauf kommen, dass er das nicht schon immer gemacht hat. Und wenn man was macht, was man liebt, glaube ich, macht man es auch wirklich gut.
Stichwort Leinwand. Lassen Sie uns kurz über einen neuen Kinospielfilm sprechen, der jetzt seit ein paar Tagen, könnte man sagen, in bayerischen Kinos läuft. Die Produktion Hundswut nämlich, in der Sie auch mitspielen. Ja, ein düsterer Film eigentlich. Es geht um unheimliche, um grausame Morde in einem bayerischen Dorf.
Ja, es ist wirklich eine düstere Geschichte, basierend auf einer wahren Geschichte, also nicht der ganze Film auf einer wahren Geschichte, aber Anstoß war. Es wurde ja bis ins 17. Jahrhundert noch der Hexenhammer praktiziert und basierend auf dem handelt der Film. Und das Erschreckende an dem Film ist diese Düsterheit, die er hat, dass sich die auch auf die heutige Zeit eigentlich noch umlegen lassen würde. Und das ist das, was uns nach dem Drehen eigentlich alle erschreckt hat, weil ein Dorf, einer geht voran und setzt ein, ob es ein Gerücht ist oder nicht, aber er setzt eine Aussage in die Welt und die anderen folgen blind. Manche merken auch, sie könnten Stopp sagen, um etwas Unheilvolles aufzuhalten, aber sie deren es einfach nicht, weil es der angenehmere Weg für sie ist, nichts zu sagen. Und das lässt sie, finde ich, sehr gut auf die heutige Zeit umlegen. Und das ist eigentlich das Erschreckendste an dem ganzen Film. Man muss nur Instagram, Facebook, einer setzt eine Unwahrheit oder postet etwas, was nicht allen gefällt. Und was darunter dann beginnt an Kommentaren, das lässt sich dann gar nicht mehr stoppen, verliert jeden Bezug zu dem, was eigentlich gemeint war. Und so passiert das täglich. Da sollte man auf alle Fälle ein Auge drauf haben. Und vielleicht sensibilisiert der Film ja dahingehend. Das wäre schön.
Sie spielen eine dieser Frauen, die Paula in dem Dorf. Und Sie können im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Film ganz ungeschminkt sein.
Ja, mir gefällt das sehr. Ich kann, glaube ich, von mir behaupten, ich bin überhaupt eine sehr uneitle Schauspielerin, weil alles, was der Rolle dient, wird gemacht. Und wenn das 1932 spielt, in keiner Stadt, sondern in einem Dorf im Wald, im bayerischen Wald, fast schon ganz an der Grenze, da hat man sich nicht geschminkt, da wurde nicht Wert gelegt auf Kleidung, sondern da war man einfach. Und das war sehr schön, diese Rolle einfach durchs Spiel und durch die Worte ausfüllen zu müssen, weil auch die Spielorte nicht abgelenkt haben durch eine wahnsinnig tolle Dekoration. Es war sehr viel wunderschöne Natur, aber auch nicht, dass man sagt, wow, was die für ein tolles Kostüm hat oder wie die da toll ausgeschaut hat, sondern einfach pur. Und das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Und obwohl die Geschichte eigentlich recht düster ist, wie wir gesagt haben, die Drehorte selber, das waren ja Drehorte, wo man normalerweise Urlaub macht und hinreist und sich bayerische Architektur anschaut, beispielsweise in einem Freilichtmuseum.
Ja, wir haben gedreht in Glendleiten und in Finsterau, also 500 Kilometer ungefähr entfernt voneinander. Und ich muss gestehen, ich war selber noch nie Glentleiten vorher, aber das zu sehen, es werden ja da Bauernhäuser original abgebaut, bevor es vielleicht abgerissen werden oder verfallen werden. Und da, dort dann wieder aufgebaut und man kann die besichtigen. Und da so eine Reise zu machen in die Vergangenheit, das würde ich jedem mal nur empfehlen, dass man sieht, wie die wirklich kargest gelebt haben und was wir jetzt für einen Luxus haben, auch wenn viele Menschen so unzufrieden sind, ist, wenn man sieht, dann sieht man mal, wie sich das geändert hat. Und das ist wirklich sehr interessant.
Sie hören den BR Schlager Brunch. Heute zu Gast ist die Schauspielerin Corinna Binzer, die genauso wie ihr Mann in einem Metier tätig ist, in einem Land, wo es eine ganz bestimmte Kaste von Schauspielern schon immer gegeben hat, die sogenannten Volksschauspieler. Also mir fällt da ein, Corinna, Gustl Beyerhammer, oder? War so einer.
Ja, absolut. Christiane Blumhoff war eine meiner liebsten Volksschauspielerinnen.
Johanna Bittenbinder, der Toni Berger auch. Sind Sie selber der Meinung, dass die Volksschauspieler ein bisschen ausgestorben sind?
Ja, bin ich schon, weil manche Leute meinen, es ist ein Makel, wenn man als Volksschauspieler bezeichnet wird. Und ich finde, es ist eine absolute Ehre, für das Volk Schauspiel machen zu dürfen. Und das beinhaltet das ja. Also für mich ist es eine Ehre. Und es ist wieder, aber es gibt wieder einen, glaube ich, ganz guten Nachwuchs, der jetzt kommt. Und ich glaube, er wird nicht aussterben.
Die Süddeutsche Zeitung hat einmal geschrieben, gäbe es noch Volksschauspieler, dann wäre der Sepp Schauer einer von ihnen. Sind Sie auch der Meinung?
Ja, das stimmt, weil der Sepp auch sein Zuschauervolk sehr liebt und das Volk ihn. Und egal, was er für eine Rolle spielt, die spielt er auch mit absoluter Leidenschaft. Und man hört halt auch, dass er hier aus Bayern ist. Und das macht es dann, glaube ich, schon ein Stück weit mit aus.
Lassen Sie uns reden über Ihren Kollegen, aber noch viel mehr über Ihren Mann, Sepp Schauer. Eine wechselvolle Beziehung in verschiedenen Zeiträumen Ihres Lebens, die Sie geprägt haben. Und zwar in relativ früher Jugend. Da haben Sie für ihn als Schauspieler geschwärmt eigentlich, oder? Was war das für eine Situation, wo der in Ihr Leben trat?
Ich war früher mit meinen Eltern immer in der Iberl-Bühne mit unserem Tennisclub und wir haben uns da jede Premiere angeschaut. Und da hat der Sepp ja schon gespielt und am Anfang war das halt die Iberl-Bühne und das war immer lustig. Als ich dann so 16 war und wir immer noch in die Iberl-Bühne gegangen sind, ist er mir dann das erste Mal so aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, ja, der schaut eigentlich ganz gut aus und der hat was so. Und mehr nicht. Und dann bin ich früher in Unterhaching immer weggegangen in eine Kneipe und die Wirte haben immer erzählt, wir fahren jetzt nur zum Sepp. Und für mich hat sich das so privat angehört, also dass die halt nur zu irgendeinem Sepp fahren und haben gesagt, komm halt mal mit. Also ich kann nicht mitkommen, ich kenne den Sepp überhaupt nicht. Und haben gesagt, ja, das ist ein
Kneipe. Privat war bei Sepp Schauer immer in der Gastronomie.
Genau, in der Kellerschenke und in Grünwald. Und dann bin ich da mal mitgefahren und saß mit am Tisch und dann geht die Tür auf und dann kommt er raus und er sagt, ja, aber das ist ja der Schauspieler. Also den kenne ich ja vom Fernsehen und von da. Und dann haben die gesagt, nee, aber das ist der Sepp, das ist der Wirt von da. Und dann haben wir das erste Mal persönlich miteinander gesprochen und uns ja auch mal getroffen auf einen Kaffee. Und ja, es war eine nette Flirterei und eine Spielerei. Und wir haben ja einen gewissen Altersunterschied und ich war dann
18 Jahre sind das.
Das sind 18 Jahre und 18 Jahre sind mal mehr, mal weniger. Jetzt ist es verschwindend gering, aber damals als 18-Jährige und der Sepp war 36, ich war noch jung und wild, hört sich so blöd an, weil er war ja auch noch nicht alt und wild bestimmt auch. Ich war gerade in meiner Findungsphase und gerade frisch Mutter und wollte so eine feste Beziehung gar nicht und der Sepp auch nicht, aber irgendwer wollte, dass wir dann irgendwann zusammenkommen und wir sind uns immer wieder begegnet und ich habe dann, ich konnte es genau festmachen, weil meine Oma 1988 gestorben ist, habe ich zu ihr gesagt, ich habe den Sepp jetzt näher kennengelernt, sage ich, und ich glaube, es ist mein Traummann. Und dann hat meine Oma gesagt, wenn er das wirklich ist und ihr wirklich zusammengehört, dann werdet ihr auch zusammenfinden. Sie hat aber nicht dazu gesagt, dass das 15 Jahre noch dauern wird, bis wir dann wirklich zusammenfinden, aber so war es dann auch.
Man sagt ja, dass man in den ersten 7 Sekunden merkt, ob man jemanden mag. Also war das Liebe auf den ersten Blick und das haben Sie sich dann im Endeffekt so lange Zeit aufgehoben, bis es eben für beide gepasst hat?
Ja, also bei mir schon. Man sagt ja in unserer Filmsprache Magic Moment. Der war oft auf meiner Seite, auf Sepps Seite. Weiß ich nicht, wann der kam, auf alle Fälle.
Da waren es mehr die Matching-Punkte, wo er gesagt hat, genau. Passt gerade oder bin ich bereit dazu, möchte ich Verantwortung übernehmen oder komme ich gerade aus einer Beziehung und mache das lieber nicht, damit ich die andere nicht ins Unglück reiße. Also er hat sich schon viel an den Kopf gemacht auch.
Ganz genau, ja. Und das war dann unsere Entscheidung, zusammenzugehen. Also die war bei mir viel früher da wie bei ihm, aber ich wollte alles richtig machen und ihm nicht durch meine ungestüme Art und dass ich mein Herz auf der Zunge trage, gleich wieder vergraulen. Weil ich hätte ihm in dem Moment, als wir uns dann nach 15 Jahren wieder trafen, hätte ich ihm sagen können, du, ich will mit dir beieinander sein, ich will dich heiraten. Wenn du mich fragst, ich sage ja, das hätte ich ihm alles in dem Moment an den Kopf werfen können. War aber, glaube ich, kontraproduktiv gewesen.
Die Schauspielerin Corinna Binzer ist heute zu Gast bei uns und wir haben über persönliche Verwicklungen und künstlerische Werdegänge gesprochen, unter anderem auch über ihre Bekanntschaft zu Sepp Schauer, die jetzt gemündet hat, Corinna, in eine Ehe. Ihr seid glücklich verheiratet.
Seit 17.06.17 sind wir verheiratet.
Genau. Ja, wie geht's euch?
Super, geht's uns. Und wir bereuen es keinen Tag, weil wir haben lange vorher überlegt, also nein, wir haben gar nicht überlegt, wir waren uns eigentlich klar, nicht heiraten zu wollen, weil wir sehr viele Paare kannten, die ähnlich lang wie wir zusammen waren. Wir waren ja da schon 17 Jahre zusammen und die haben dann geheiratet und nach 2 Jahren haben sie die plötzlich getrennt und haben mir gesagt, also irgendwas passiert, wenn man heiratet. Und das wollen wir gar nicht rausfinden, weil wir wollen uns ja nicht trennen. Und irgendwann dann zu meinem 50. Geburtstag lag dann da ein Ring und der Antrag war unspektakulär und sehr lustig, wie es einfach zu uns passt, weil ich habe dann das ausgepackt und Sepp war, wir waren in Südafrika und Sepp war im Bad und ich sah den Ring und wusste, das ist ein Ring, das ist nicht einfach nur ein Ring, den er mir schenkt, sondern und dann sage ich, hat der Ring eine Bedeutung? Und der Sepp hat das Zahnbürstel im Mund gehabt und hat dann so gesagt, ja, wenn du möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte. Und das war es dann. Und dann waren wir abends beim Essen und habe ich so gefragt, sag ich, sind wir jetzt eigentlich verlobt? Wir wussten das ja nicht. Und da haben wir auch nicht mehr drüber geredet. Und am Ende des Urlaubs war uns klar, jetzt werden wir dann heiraten. Wann? Ja, du, 17 ist ja unsere Zahl überhaupt. Also die 17 ist vor allem auch meine Zahl. War uns aber klar, wir werden keine klassische Hochzeit machen, sondern wir wollen die Menschen überraschen. Wir wollen ganz im ganz, ganz kleinen Kreis heiraten und damit unseren Freunden feiern, aber nicht sagen, dass es um eine Hochzeit geht. Weil in der Presse ist es immer alle in der Gewand, das eigentlich nicht anziehen wollen, lassen Hund und Kind zu Hause. Und wir wollten einfach ganz eine lockere Atmosphäre. Und dann haben wir sie eingeladen zu einer Premiere, dass wir sie zu was einladen. Wir werden gemeinsam etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Und haben es alle gemeint, wir machen irgendeine Lesung oder so. Aber es hat ja alles gestimmt. Und dann haben wir an einem Sonntag, dann dem 18.06. um 11 Uhr geladen zu einem Picknick. Und da kamen sie alle, manche im Dirndl, manche im Schienergewand. Mein Onkel kam in Flipflops mit kurzen Hosen. Kinder, Hunde waren dabei. Und es war ein Traum. Und dann haben wir gesagt, wir wollten euch eigentlich, wir hatten unsere Hochzeitssachen an. Es liegt uns fern, Familie und Freunde anzulügen. Aber in diesem Fall konnten wir nicht anders. Wir haben gestern geheiratet. Und da sind alle aufgestanden, die da dabei waren und haben geklatscht. Und dann, glaube ich, haben von diesen knapp 80 Gästen, haben 70 geweint und schön war's.
Eine wunderbare Geschichte. Wobei das mit der Lesung hätte auch sein können. Ihr seid ja dahingehend auch das perfekte Paar. Die eine kann schreiben und der andere kann gut vorlesen. Hat er selber mal gesagt. Ja. Und man kennt ihn ja, jetzt wer den Namen vielleicht nicht präsent hat, aus Monaco Franze natürlich, auch Komödienstadel. Sturm der Liebe natürlich seit Folge 1 der Kultserie dabei. Da hat er sich als Chefportier Alfons Sonnbichler in die Herzen vieler Fans gespielt. Er ist auch letztendlich wie Sie ein Quereinsteiger, ein Spätberufener, der auch komödiantisch unterwegs ist, so wie Sie das tun in Ihren Soloprogrammen auf der Bühne. Sie haben angefangen mit einer, ja, wie soll ich sagen, einer Selbstbespiegelung auf der einen Seite und Ihr aktuelles Programm, das dreht sich auch letztendlich um Sie. Sie ist Sie, heißt es auch, Schicksalsjahre einer Binzerin und darum geht es auch viel um Ihr persönliches Schicksal.
Ja, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, also ich schaue mir ja viele andere Kabarettisten und Comedians an und ich mag nicht, wenn ich geschimpft werde oder wenn sie Menschen über andere erheben und ich habe das Gefühl, warum lästerst du über andere so? Bist du denn besser? So manchmal in der Empfindung. Und ich nehme alles zu mir. Ich rede über mich selber, über meine manchmal auftretende Unfähigkeit, über meine Hopperlas oder über meine Fehler und überlasse meinem Publikum mit nach Hause zu nehmen, was er oder sie möchte. Und das ist ganz schön, wenn man dann noch so eine Vorstellung, wenn jemand sagt, ah, ich habe mich dann schon ab und zu wiedererkannt oder so bin ich auch manchmal. Also ich verpacke es einfach schöner und nehme es zu mir. Ich kann mich auf die Bühne stellen und sage, ihr seid ihr alle blöd. Aber lieber sage ich, mei, da war ich so blöd, weil ich mir das gedacht habe. Und dann merkt man, wie viele andere Menschen auch so sind. Und ich empfinde es die angenehmere Variante.
Und neben der ganzen Schauspielerei vor, hinter der Kamera und mit Soloprogrammen, wir haben einiges davon aufscheinen lassen heute im Brunch, gibt es noch ein anderes wichtiges Engagement, nämlich für Kinder, die es schwerer haben als andere, sich ihre Träume, so wie in Ihrem Fall, eventuell auch umsetzen zu können. Und deshalb versuchen Sie, Corinna, diesen Kindern einen Lichtblick zu geben.
Ja, wir engagieren uns schon seit fast 20 Jahren jetzt für die Einrichtung, oft sehr leise. Also ich bin einmal in der Woche in der Kleiderkammer und sortiere da Kleiderspenden. Und wir haben dann so eine kleine Boutique, wo die Mütter einkaufen können. Und sehr laut, wenn wir zweimal im Jahr ein Golfturnier für den Lichtblick machen. Und wo immer ich bin, ich möchte es einfach streuen. Ich habe mir abgewohnt zu sagen, ich möchte einen Virus streuen. Das tue ich nicht mehr seit Corona. Aber genauso soll es sich eigentlich verhalten. Ich möchte Menschen damit infizieren, Gutes zu tun, weil man kann es im ganz, ganz Kleinen machen. Und gerade für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite leben, ihnen eine Stimme zu geben und ihnen auch zu helfen, in eine Ausbildung zu kommen, was diese Einrichtung einfach macht, dass sie ihr Leben einfach selber ein bisschen besser meistern können.
Dafür wünschen wir Ihnen viele Mitstreiter, viele Menschen, die Ihre Arbeit auch unterstützen beim Lichtblick Hasenbergl. Glück, Gelassenheit und Gesundheit kommt dazu. Vielen Dank, Corinna Binzer, fürs hier gewesen sein.
Ich bedanke mich, hier gewesen sein zu dürfen. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.